mache mal eine kurze Vorstellung. Mein Name ist Janis Ehling. Ich moderiere hier. Ich bin im Bundesvorstand der Deutschen Linken, im Vorstand der Europäischen Linken, mache noch dieses und jenes und bin wahnsinnig interessiert an anderen linken europäischen Parteien. Promoviere auch dazu. Klassenentwicklung, Organisationsentwicklung linker Parteien. Deswegen muss ich hier ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr ans Fachsimpeln mit euch da mitdiskutieren will, sondern dass ihr redet. Genau, und neben mir sitzt Günther Hofgartner, der den meisten hier wahrscheinlich bekannt sein dürfte. Für uns in Deutschland Gastwirt, Journalist und Parteivorsitzender. So habe ich mir das immer vorgestellt, dass die KPÖ aus einem Wiener Kaffeehaus geführt wurde. Aber das ist, glaube ich, anstrengender als andersrum, als bei uns. Genau, und neben mir ist Sabine Descamps. Du bist von der PDB, PDVA, der ganze Name, ne? Flämisch und Französisch. Du bist seit 40 Jahren Parteimitglied, hast du gesagt, glaube ich, ja. Und seit 33 Jahren in Antwerpen, bei der Stadt auch angestellt und stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft für öffentlichen Dienst, Behörden und genau. Und
für
Flandern. Gut, und du bist auch aktiv in den Arbeitersgruppen. Das wird für uns auch nochmal sehr interessant. Genau, herzlich willkommen. Und Erwin Carpentier. Genau, du bist 45 Jahre Mitglied in der PTB, hast du, glaube ich, gesagt. Du hast Elektronik studiert, bist der Übersetzer und jetzt Fraktionssekretär im Senat von der PTB. Genau, und auch lange gewerkschaftlich aktiv gewesen. Auch nochmal herzlich willkommen. Gut, vielleicht aus der deutschen Perspektive, bei uns läuft ja jetzt nicht alles gut. Gucken wir natürlich gerade ziemlich viel nach Belgien und auch nach Österreich. Was für uns da interessant ist, ist, dass wir eigentlich ja so eine Entwicklung von linken Parteien haben. Ich mache es nicht zu lang, aber dass so die größten linken Parteien in den meisten Ländern eigentlich so Sammlungsbewegungen waren gegen Sparpolitik, Kürzungspolitik, Neoliberalismus und die aber total bunt waren. Da waren Grüne dazu, Sozialdemokraten, Kommunisten, Trotzkisten, Maoisten und so weiter und so fort. Und das war dann ein ziemliches Sammelsurium. Ich kann euch sagen, aus Deutschland, das ist auch nicht immer einfach. So, und was jetzt ganz interessant ist, dass viele von diesen Sammlungsparteien jetzt Probleme haben. Außer da, wo jetzt die Rechten regieren, zum Beispiel in Nordeuropa, da gibt es wieder Kürzungspolitik und da wird es dann auch was wieder mit den Sammlungsparteien. Aber was ich wahnsinnig spannend finde, dass ihr ja eigentlich beiden Parteimodell habt, was ein bisschen, wo man sagen würde, es ist klassisch. Also wie die alten kommunistischen oder sozialdemokratischen Parteien. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob es jetzt eine autoritäre Wende im Liberalismus gibt, ob es am Rechtsruck liegt, aber dass man wieder sagt, okay, man braucht wieder ein organisierendes Parteimodell, das fände ich spannend. Und da wollte ich erstmal bei euch nachfragen. Ihr wart ja auch lange eine relativ kleine Partei, die auch viel im internationalen Bereich gemacht hat, das habe ich jetzt bei euch weggelassen, dass ihr auf beide Palästina und Kuba-Solidarität viel gemacht habt und dann habt ihr aber irgendwie mit der Tradition komplett gebrochen und seid von einer kleinen Partei zu einer Partei, die jetzt zwischen 7%, 7, noch was in Flandern und 18%, glaube ich, in Brüssel, wenn es aktuell ist, in der Region. 22
in Antwerpen,
genau. Und könnt ihr mir vielleicht so kurz erzählen, wie es dazu kam, ja? Dass ihr von dieser kleinen Partei zu so einer großen Partei jetzt geworden seid und was waren da so die Stellschrauben? Sabine? Gut?
Ja, natürlich, es gibt ganz viel zu erzählen. Ich versuche das kurz und die wichtigsten Sachen. Ich glaube, die wichtigste Wende hat angefangen mit dem 18. Kongress. Und da haben wir gesagt, wir sollen eine Partei bleiben mit Prinzipien, also mit einem Rückengrat, mit militanten Leuten, auch die Marxismus studieren und so weiter. Aber wir sollten zusammen damit auch eine flexible Partei werden. Flexibel in wie wir die Politik bringen, in wie wir arbeiten mit Leuten und mit wem wir arbeiten. Und und das hat auch also die Organisation, wie wir uns organisieren, hat sich dann auch geändert. Und ganz am Anfang von der Partei waren wir eine wirklich militante Partei und die Arbeiter, die waren draußen, am Rande. Wir hatten einen Freundschaftskreis, weil wir hatten auch, um militant zu sein von der Partei, musste du jede Woche die Zeitung verkaufen, Leute besuchen. Das war ein ganz großes Engagement. Und viele Leute sagen, ja, das ist viel zu viel, das kann ich nicht machen. Ich arbeite, ich bin in der Gewerkschaft, ich habe eine Familie. Und dann die Leute, die uns toll fanden, die waren nicht in der Partei. Und da hat auch angefangen zu sagen, die Arbeiter eigentlich und Arbeiterinnen, die gehören in der Partei. Und warum sind die nicht drin? Und da haben wir damals haben wir auch schon, wir haben immer in die Betriebe gearbeitet, immer in den Vierteln. Also wir waren immer eine praktische Partei, aber dann haben wir auch Gruppen gemacht in Betriebe, die wirklich Parteigruppen waren und nicht mehr ein Freundenkreis. Und dann haben wir jetzt, haben wir also die militante Ebene. Wir haben Gruppenmitglieder, an die Stadt haben wir zwei Gruppen mit Leuten, die Mitarbeiter von der Stadt, die in einer Parteigruppe organisiert sind. Wir sehen uns jeden Monat und wir reden über was geschieht auf der Arbeit, wir reden über was geschieht in Belgien, über die Politik und wir machen die verschiedenen Aktionen und Kampagnen. Und dann haben wir auch ratgebende Mitglieder, das sind keine Papiermitglieder, weil jedes Mitglied ist die Verantwortung für eine Gruppe. Wenn wir etwas machen, wir haben Manifesta, unser Fest nächste Woche, dann rufen wir all die ratgebenden Leute auch an. Wenn was geschieht auf der Arbeit, dann rufen wir die an oder ich sehe die auf die Arbeit. Und wir arbeiten auch mit den anderen, also die Leute, die nicht aktiv sind, aber wir arbeiten und fragen ihre Meinung. Und ich glaube, also dass wir unsere Prinzipien behalten, ist sehr wichtig. Aber dass wir dann auch suchen, wie, wenn du etwas machen willst für uns, wie können wir das dann realisieren, dass das geht und nicht, dass wir die Regeln und ja, es geht nicht, ja, dann geht's nicht. Also ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist. Und dann in die Kommunikation, wir haben unsere eigene Kommunikation, wir haben auch gesagt, wir müssen nicht nur kommunizieren vom Verstand, die Analyse, aber auch vom Herz. Und das sind auch wir, weil wir viele Mitglieder haben, auch die arbeiten, die alles erleben. Denn wir können das da auch Gesichter, wir können das bringen, wie das wirklich im Leben ist. Und das alles zusammen, glaube ich, weil wir haben immer hart gearbeitet, aber wir haben nicht immer die Resultate gehabt.
Da gehen wir auf jeden Fall später nochmal ins Detail. Aber jetzt komme ich erstmal nochmal zu Günther. Dich habe ich jetzt nicht gefragt, wie lange du in der Partei warst. Damit kannst du ja schon mal dann einsteigen. Aber die KPÖ hat ja jetzt in 2 Wochen, habt ihr glaube ich die Wahl, ne? Das erste Mal die Chance wieder national einzuziehen. Ich glaube, letztes Mal wart ihr parlamentarisch so stark wie jetzt, aber jetzt auch in den Ländern, ich glaube in den 50ern. So, Phönix aus der Asche. Und war das jetzt auch eine Neugründung wie bei der PTB oder jetzt alles anders gemacht jetzt in den letzten Jahren? Das interessiert uns natürlich, in Deutschland brennt ja bei euch. Unsere Genossinnen rennen euch ja die Bude ein und wir versuchen alle von euch zu uns rüber zu ziehen, damit die dann mal erzählen, wie ihr es jetzt gemacht habt. Genau.
Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Also ich bin jetzt, erstens bin ich jetzt fast 4 Jahrzehnte in der KPÖ. Also ich überschaue schon alle Wendungen, Wirrungen, Irrungen der Partei jetzt schon über einige Jahrzehnte. Ich muss ja als Vorsitzender natürlich immer so vorsichtiger sein in dem, was ich sage, als Ding oder so, weil jetzt kommt ja wieder ein Parteitag oder so. Aber deswegen würde ich nicht von einer Neugründung reden, zunächst einmal. Also ist allerdings schon so, dass wir vor 3 Jahren Parteien gehabt haben und da sind schon unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Modelle einer Partei entwickelt, eigentlich auf der Tagesordnung standen. Also wenn man es jetzt zuspitzt, und das war nicht ganz so, aber wenn man es zuspitzt, war die Idee, die KPÖ mehr und mehr in einen größeren linken Zusammenhang aufgehen zu lassen. Und dem gegenüber hat die aktuelle Parteiführung, die sie dann auf dem Parteitag und davor eigentlich schon durchgesetzt hat, eigentlich vorgeschlagen, wir wollen eine kommunistische Partei und eine kommunistische Partei in dem Sinne einer verbindenden Partei. Also, und zwar einer verbindenden Klassenpartei. Also, das war so die Grundidee, wenn man davon ausgeht. Und die Beispiele, also für mich persönlich, war jetzt immer eigentlich die italienische kommunistische Partei der Wende von Salerno über die 50er, 60er, 70er Jahre eine sehr interessante Partei. Für euch wahrscheinlich weniger, ideologisch nehme ich an, aber das, was bedeutet, wie man Partei aufbaut, wie man Partei in der Gesellschaft verankert, das kann man tatsächlich bei der italienischen kommunistischen Partei, glaube ich, lernen. Und dann war natürlich die BTP für uns auch immer ein sehr spannendes Projekt. Ich glaube nur jetzt in Richtung Deutschland auch gesprochen, ich glaube, man kann immer wieder von anderen Parteien lernen, manche Sachen. Man muss aber im Kopf haben, dass die Voraussetzungen komplett andere sind. Also so die Art und Weise zum Beispiel, wie straight die BTP diesen Wandel vollzogen hat, das war extrem beeindruckend. Nur da hätte in Wien mit schauen wir mal, also keine Chance, das so durchzusetzen oder zu beschließen und dann ziehen wir das durch oder so. Das ist in Österreich immer ein bisschen schwierig. Da ist redundant ein gutes Mittel. Das heißt, ich versuche es immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und irgendwann gehen sie dann nicht nervt auf und machen das, was ich sage. Also das ist eher das Prinzip hier in Österreich, glaube ich. Aber es gibt schon ein klares Prinzip für uns. Also wir wollen tatsächlich eine verbindende Klassenpartei aufbauen. Und zwar deswegen und im Übrigen auch, da lachen dann meine Genossen und Genossinnen zurzeit immer, wenn ich sage, ich will eine Massenpartei aufbauen. Das ist natürlich bei einer Größe, wie es die KPÖ hat, klingt das zunächst einmal ein bisschen utopisch. Aber ich glaube, da geht es eher ums Prinzip und weniger um die Quantität. Sondern und das Prinzip heißt, dass ich eine Partei will, die in der Gesellschaft verankert ist, in der gesamten Gesellschaft verankert ist und überall dort, wo es Kommunisten und Kommunistinnen gibt, dann im Prinzip um Hegemonie ringt. Also die Ideen, die wir haben, dort überall dort, wo die Leute sind, arbeiten, sich organisieren, diese Ideen einbringen. Und wir versuchen im Prinzip die Klasse, die wir als sehr diverse im Übrigen sehen, also es gibt nicht die Arbeiter, Arbeiterin, sondern die Arbeiterklasse ist schon sehr divers. Und daher heißt, wenn man glaubt, also wenn man die organisieren will, muss man auch da verbindende Klassenpolitik betreiben. Denn es also unterschiedliche Fraktionen, Schichten in der Arbeiterklasse haben unterschiedliche Interessen. Und wenn ich die Menschen entlang ihrer Interessen organisieren will, muss ich das im Kopf haben und muss ich schauen, wie kann ich diese unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Interessen miteinander in Beziehung setzen. Und das ist das Prinzip, das wir jetzt gerade versuchen. Und das versuchen wir. Und das suchen wir. Und da schauen wir natürlich auch auf die Erfahrungen von anderen Parteien, also, was wir davon lernen können. Und insofern reden wir auch immer gern mit den Genossen und Genossinnen aus Deutschland. Ich warne aber immer davor, weil du wirst die Erfahrung nicht gemacht haben, es ist in Deutschland ja glaube ich so, dass jede Fraktion in der Linke immer die KPÖ als, ja, behauptet, die KPÖ macht genau das, was sie wollen. Ja, genau. Das liegt nicht nur daran, dass wir immer wieder unterschiedliche Sachen machen, sondern es liegt glaube ich schon auch daran, dass man einfach nicht einfach Sachen übernehmen kann. Es macht Sinn, miteinander in Austausch zu gehen, es macht Sinn, voneinander zu lernen, aber man muss immer im Kopf haben, dass es schon was Spezielles ist, ob du in Belgien, in Österreich oder in Deutschland Politik machst.
Ja, bei uns läuft es dann so, alle sind dann schon für die KPÖ und sagen, ja, die machen das richtig. Und dann sagen, ja, am nächsten Parteitag machen wir dann einen Antrag zu den Mandatsträgerabgaben, dass wir es auch wie die KPÖ machen.
Genau.
Ach so, nee, das wollen wir jetzt nicht, aber der Rest ist gut. So, und so haben dann wechselseitig alle so ein bisschen ihrs. Genau, aber was ich ja ganz interessant finde, auch bei der PTB, ihr habt hier so eine super tolle Broschüre, darf ich die einmal hochhalten? Die ist jetzt auf Flämisch.
Ja.
Die gibt es aber auch in Deutsch,
ja.
Von der habe ich wirklich viel gelernt. Es gibt ja viele Parteien, die immer viel und blumig daherreden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist das schon manchmal so. Da wird auch manchmal um die Wurst rumgeredet. Und das fand ich sehr kritisch und klar. Und was ich da interessant finde, ja, in der bürgerlichen Presse tauchen die Arbeiter nur auf, wenn sie rechts wählen. Und das muss aber überhaupt nicht sein. Wenn man sich es genauer anguckt, ist es auch nur zum Teil so. Und was bei euch aber interessant ist, dass ihr sagt, okay, ihr wart wahrscheinlich eine bisschen akademische, maoistische Partei, Studentenorganisation in den 70ern, früher, ja. Und dann habt ihr euch verändert. Jetzt hast du gesagt, ihr habt quasi getrennte Arbeitergruppen von der Partei, oder wie ist es zu verstehen? Oder ihr habt nochmal Betriebsgruppen. Und dann habe ich gehört, dass ihr auch eine 20% Arbeiterquote jetzt habt. Könnt ihr dazu vielleicht mal ein bisschen was erzählen? Erwin?
Hallo, entschuldigung mal für mein Deutsch, es ist nicht so gut wie von Sabine. Danke für die Einladung, hier zu sein. Das freut mich sehr. Ja, ich denke, dass das Modell der Partei, wie Sabine hat gesagt, wir kommen von einer kleinen militanten Partei, ist eine Massenpartei. Aber wir haben auch die Organisation, die Struktur mit die Kadermitglieder, die beratenden Mitglieder und die Militanten, die Arbeit in die Betriebe, das ist für uns sehr wichtig. Wir haben also Arbeitersgruppen oder Parteigruppen in die Betriebe und in die Gefilterten, das sind die zwei Gruppen und Kategorien, das wir haben. Und einer der Punkte, die von unserem Kongress von 2021 war, wir sollen die Arbeiter, wir sind die Partei der Arbeit, aber wir wollen die Partei der Arbeiter werden. Und davor haben wir gesagt, wir sollen die Arbeiter und Arbeiterinnen, immer die zwei, klar, wir sollen sie einen zentralen Platz in die Partei geben. Nicht nur ein zentraler Platz, sondern auch einen zentralen leitenden Platz. Ja. Und dafür habe ich gesagt, wir müssen in unserem Nationalrat, Zentralkomitee, ein Quota von 20% Arbeiterinnen haben. Und das ist sehr wichtig. Und wir sollen auch in die Partei einen Kampf führen gegen die Mechanismen von der bürgerlichen Gesellschaft, die auch in unserer Partei bestehen. Wie heißen das? Die 100 Mechanismen, die arbeiten in verschiedene Positionen machen. Und das ist ein Kampf, das wir führen. Und es ist nicht so, dass wir haben das entschieden in 2021, aber wir machen auch die Autokritik, dass bis zum heute haben wir das noch nicht geschafft. Also wie so ein mehr Entspannen, um das zu realisieren.
Und dazu, es ist schon ganz lange, dass wir sagen, wir sind die Partei und wir wollen die Arbeiterklasse auch organisieren. Aber es ist nicht mit das zu sagen, dass man das tut. Und das ist ein Kampf immer, weil auch, ich merke das, wenn man arbeitet und man ist von der Partei, auch in der Gewerkschaft, das ist nicht immer einfach. Man darf das oft auch nicht sagen. Und dann ist es spontan auch mehr, dass die Leute aktiv werden im Viertel. Aber ökonomisch sind die Betriebe, die Großbetriebe auch sehr, sehr wichtig. Oder die Eisenbahn und so weiter. Und da müssen wir auch immer sehr bewusst suchen, um die Menschen doch auch zu organisieren und nicht immer was spontan geschieht. Und, aber ich merke auch, die Diskussion am letzten Kongress ist auch die Kultur. Wir haben eine intellektuelle Kultur in Parteien, in Organisationen. Wir gucken nach Leuten, kannst du eine Notizen machen, kannst ein Buch lesen und eine Analyse und so weiter. Und dann ist es, als ob die Erfahrung von Arbeiter, wir haben Leute in der Gewerkschaft, da muss man jeden Tag taktisch sein. Und dass man das unterschiedlich guckt, man schaut zu Leuten und macht einen Unterschied. Und ich glaube, das ist auch etwas, das wir sehr bewusst, und dafür haben wir auch eine Quote eingestellt für in den Nationalrat. Und ich habe, ja, ich bin auch ab und zu Künstlerin. Ich habe hier, ich hatte Fotos gemacht von unserer Streike gegen die, das sind die Geschäfte, Supermärkte. Die haben während Covid auch alle gearbeitet und nachher, die Deleuze will alles franchisieren. Die Leute haben eine Stunde, ein Jahr gestreikt. Und da fand ich auch in den Museen, ich habe Wien besucht, ich habe hier auch viele die Porträte gesehen von Klimt. Und da fragt man, warum sind die Arbeiter nicht in die Museen, in Wikipedia. Wir haben hier die Hofburg und Schloss Schönburg, da habe ich mich immer gefragt, wie viele Stunden Arbeit hier, wer hat das alles gebaut? Und das glaube ich auch, wir gucken durch die Brille von der Arbeiterklasse und auch intern in die Partei, ist das, wir müssen auch sehen, dass der Einfluss von das bürgerliche Denken auch bei uns sitzt und unseren Weg suchen. Und wir haben jetzt auch mehr Arbeiter in der Parlament. Und das ist wirklich da, das ist man nicht gewöhnt. Da kommen Leute und erzählen über den Betrieb, wo sie arbeiten. Und das ist eine andere Welt.
Zum Beispiel, der Genosse hat gesprochen über die Verbindung und die weitere Klasse. Vorher sprachen wir auch über die Arbeiterklasse und heute sprechen wir von der arbeitenden Klasse, weil das ist viel weiter. Und wir haben auch das Wort arbeitende Klasse in die Medien und die Aktualität gebracht. Vorher, man sprach nicht von der arbeitenden Klasse. Man sprach davon, ja, die arbeitende Bevölkerung, aber wir haben das Konzept arbeitende Klasse wieder in die Diskussionen gebracht. Und wir sehen, dass andere Parteien das auch übernehmen, die Terminologie. Das ist sehr wichtig für uns, weil es ist ein Prinzip der Klassenstolz. Und die arbeitende Klasse soll wieder wissen, dass sie sollen stolz sein, weil sie sind die Kraft. Wenn sie sich vereinigen, dann können sie alles ändern. Und das ist eine Idee gegen das Pessimismus, gegen das Defektismus, die Bourgeoisie und das Kapitalismus jeden Tag an die Menschen lernt. Ja? Und dann, ich finde, das ist ein wichtiges ideologisches Element.
Ja, vielen Dank. Da würde ich jetzt eigentlich direkt schon einhaken wollen, aber müssen mit der Zeit ein bisschen gucken. Genau, das fand ich jetzt ganz interessant. Als Marxist habe ich mich ja gefreut, in den letzten Jahren, dass wieder über Klasse gesprochen wird, aber in Deutschland wird über Arbeiterklasse und dann die Rechte gesprochen. Und da bin ich so, ja, okay, da hätte man sich dann auch sparen können. Aber es ist vielleicht erstmal trotzdem gut, dass über Klasse gesprochen wird. Und bei uns taucht das natürlich mit der PTB auf, also in Deutschland stark verbunden, aber es gibt eine gewisse Sprachgrenze. Deswegen guckt man da vielleicht noch mal ein bisschen mehr nach Österreich, ein bisschen in den Süden. Und bei uns heißt es ja die KPÖ, die organisiert die Arbeiter und wir müssen es nur machen wie die und dann wird es bei uns auch wieder. Genau, Günther, wie organisiert ihr die österreichische Arbeiterklasse?
Das ist natürlich immer relativ gemein.
Dann Deutschland als Moderator.
Genau, ich fahre nicht nach Deutschland und sage euch, wie es zu machen wäre, wenn das nicht geht, wenn wir das nicht können. Zum einen, also ich habe das sehr genau aufgepasst. Ich hätte dann auch noch Fragen, die können wir vielleicht auch nachher noch klären oder so. Nämlich Fragen deswegen, weil mich das tatsächlich interessiert. Also diese zwei, also ich glaube, dass man in den letzten 3 Jahren in der KPÖ 2 Sachen ganz gut hingekriegt haben und dann Haufen Sachen eigentlich noch nicht hingekriegt haben, einfach nicht organisiert haben. Das ist der Punkt. Nur macht mir das jetzt da gar nicht nervös, weil Sachen dauern halt. Also man muss jetzt, also man kann nicht hergehen und sagen, man organisiert jetzt die Arbeiterklasse und dann ab morgen passiert es dann. Also man muss auch die Voraussetzungen schaffen und da war es relativ spannend. Also ich sage, in den letzten 3 Jahren, was wir sehr gut hingekriegt haben, glaube ich, waren 2 Punkte. Das eine ist, dass wir, also wahlpolitisch, glaube ich, haben wir Erfolge, das geht natürlich ganz stark aus von den kommunalpolitischen Erfolgen. Und die Elbgitz ist der Grazer Bürgermeisterin hier. Also die, keine Ahnung, vor 10, 12 Jahren oder so hätte ich nicht die Grazer Bürgermeisterin als Vorsitzender begrüßen können oder so. Das ist, oder wäre undenkbar gewesen für uns, glaube ich. Also das ist sehr spannend, was sie da kommunalpolitisch aufgebaut hat. Und jetzt haben wir da gesagt, aber das braucht Entsprechung, auch wahlpolitische Entsprechung auf regionaler und dann auch auf Bundesebene und so. Und an dem arbeiten wir jetzt gerade. Und egal, wie jetzt am 29. Diese Wahlen ausgehen, ich bin nach wie vor überzeugt, dass man sehr, sehr, sehr gute Chancen haben, ins Parlament einzuziehen. Aber jedenfalls werden wir ein Ergebnis erzielen, das weit über dem liegt, was wir in den letzten Jahrzehnten oder so gehabt haben. Das zeigt, dass wir wahlpolitisch insgesamt tatsächlich was weitergebracht haben. Die zweite Geschichte ist, die wir uns vorgenommen haben, war natürlich auch das, was wir Parteiaufbau nennen. Also tatsächlich die Partei wieder aufzubauen. Denn Tatsache ist, dass selbst dort, wo wir wahlpolitische Erfolge gehabt haben, oft das Parteifundament nicht so stark war, wie es die wahlpolitischen Erfolge eigentlich dargestellt haben. Also und nachhaltig kann das aber alles nur werden, wenn tatsächlich die Partei aufgebaut ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was man schon vor 3 Jahren und dann in der Folge geändert haben, ist, also ich habe den Eindruck, die KPÖ glaubt wieder an sich. Und die Mitglieder glauben wieder, dass sie an einem Projekt mitarbeiten, das tatsächlich einen Unterschied machen kann, das tatsächlich was verändern kann. Und das ist jetzt noch nicht der Erfolg, aber das ist die Voraussetzung dafür, dass man tatsächlich die Arbeiterklasse organisiert, wenn man so will. Und insofern waren da 2 Punkte, die mich extrem interessieren. Das eine ist natürlich, also als alter Fan von Gramsci ist es natürlich so, dass du kannst, keine kulturelle Hegemonie erringst, kannst du auch keine politische Hegemonie erringen. Insofern ist das die Kultur, also ganz, ganz wichtig, und man hat ja das auch gesehen, wenn man sich das in den letzten Jahrzehnten anschaut, zum Beispiel in der Populärkultur, da tauchen ja nur mehr Erben auf. Also alle großen Stars in Wirklichkeit sind Bürgerkinder. Und das ist spannend, das war vor 40 Jahren, vor 50 Jahren anders. Also so zum Beispiel gerade in der Populärkultur. Also nur noch ärger schaut es in Wirklichkeit so in der sogenannten Hochkultur aus oder so. Aber das ist ja schon mal interessant, weil da in diesen Bereichen, das ist ja nicht nur Unterhaltung, sondern da artikulieren sich auch Klassen. Da verständigen sich Menschen über diese kulturellen Felder. Und wenn es da nicht gelingt, tatsächlich wieder die Arbeiterklasse reinzubringen und auch als vernehmbare Stimme zu etablieren, haben wir ein Problem. Deswegen interessiert mich das extrem. Hier im Volksschülerfest ist ja das auch der Versuch, teilweise mit sowas wie dem linken Wort zu schauen, gibt es noch sowas wie Arbeiterliteratur zum Beispiel? Oder was könnte das heißen? Wie könnte sowas ausschauen? Also ich glaube, dass das spannende Fragen sind. Das sind keine Orchideenthemen, sondern es sind spannende Fragen. Und die zweite Frage, die mich extrem interessiert ist, das wollte ich dann nochmal nachfragen, wie ihr das tatsächlich macht oder meint. Weil mich treibt schon relativ lange um, also in der KPÖ ist die Situation glaube ich ein bisschen anders. Wir haben ja mit dem gewerkschaftlichen Linksblock eigentlich eine Gewerkschaftsfraktion. Ich glaube aber, dass es zu wenig ist für eine kommunistische Partei. Das ist okay, weil der GEB halt im ÖGB, also in dieser österreichischen Einheitsgewerkschaft, aktiv ist. Und von daher ist mir völlig klar, dass alle Mitglieder, die Betriebsräte oder so, werden ihr Mandat für den GEB deklarieren. Das gehört sich so, das ist richtig. Ich glaube aber, dass die KPÖ zusätzlich auch noch Betriebsarbeit machen muss. Es kann nicht so funktionieren, dass wir alle Betriebe Gruppen aufbauen. Das funktioniert momentan nicht. Es könnte über Arbeitskreise etc., die regional sind oder mehrere Betriebe im selben Ding überspannen und so passieren. Aber das haben wir tatsächlich am Denken. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, dass eine kommunistische Partei tatsächlich auch Betriebsarbeit macht und das nicht einfach auslagert und sagt, naja, das machen schon die Gewerkschaften. Also ich glaube, dass eine kommunistische Partei oder, keine Ahnung, eine linkssozialistische Partei in Wirklichkeit Betriebsarbeit auch machen muss. Und das sind zwei Felder, die, glaube ich, Voraussetzung dafür sind, dass wir tatsächlich die Arbeiterklasse irgendwann einmal organisieren.
Okay, kurze Rückfrage. Ich hatte kurz schon den Eindruck, du stellst lieber die Fragen rüber, damit ich dir keine schwierigen Rückfragen stellen kann. Ja. Genau, deswegen ganz konkret nochmal die Frage an die PTB, die Organisationsfrage, die dich jetzt am meisten jetzt interessieren würde. Und dann hoffe ich, dass es auch meine ist.
Ja, also ich habe das jetzt nicht ganz im Kopf, aber diese Art Betriebsgruppen oder sowas, das würde mich interessieren. Also die Sicht, weil ich glaube, dass jetzt eine sehr spannende Geschichte ist. Und vielleicht könnte man dann die zweite Frage gleich mit diesem, was heißt das, wie organisiert man die Arbeiterkultur?
Die PTB ist straff organisiert, muss ich aber noch verständigen.
Ja, es gibt auch wieder, wir können viel erzählen. Was wir in, wie?
Er hat das Wort, dass er in Manifesta kommt. Also die Fragen dort auch beantwortet.
Nee, vielleicht die Relation zwischen Partei und Gewerkschaft hat uns schon auch schon ganz lange beschäftigt und wir haben ein Buch damals, Die Zeit steht an unserer Seite, wo das auch taktisch in die Beginnjahre der Partei, da hatten wir unsere Zeitung und dann waren die Leiter der Gewerkschaft waren die Schweine. Also wir haben auch eine ganz lange, und jetzt wir sagen ja, in Belgien sind sehr viele Leute noch immer Mitglied der Gewerkschaften. Wir haben drei, eine große katholische, sozialistische und eine kleine liberale Gewerkschaft, auch in öffentlichen Dienst, in die Betriebe. Also für uns ist das auch ganz wichtig, dass wir da arbeiten. Und ich sehe das auch bei uns, die PvdAs, die sind oft auch die besten Abgeordnete von der Gewerkschaft. Aber die Sozialdemokratie ist noch immer, für die Leitung ist es oft, finden die das nicht so schön. ein Beispiel mit dem großen Streik in den Minen in den End 80er Jahre, glaube ich, wenn die Minen geschlossen haben, da war auf den Moment, die Arbeiter wollten kämpfen gegen die Schließung. Und das war auch immer, die Linie war, kämpfen wir erst, um die Arbeit zu behalten und die Minen offen zu halten, oder gehen wir für einen Sozialplan, die Schließung um Prämien. Aber die Leute wollen erst, wir wollen unsere Arbeit behalten, wir wollen die Minen behalten. Und auf einen Moment hat die Leitung von der Gewerkschaft gesagt, wir stoppen den Streik. Aber wir hatten da auch unsere Arbeitergruppen und es sind Arbeiter von den Minen selber. Wir hatten auch Leute in der Gewerkschaft, aber die konnten nichts anderes tun, als sagen, ja, wir dürfen nicht mehr. Und das ist, weil wir dann auch die Gruppen hatten von unten aus, dass der Streik weitergegangen ist. Und das ist ein Vorbild, wo es da zeigt, dass es auch sehr wichtig ist, wenn es darauf ankommt, dass wir nicht nur in der Gewerkschaft arbeiten, aber auch Gruppen haben. Unsere Gruppen machen auch, ich bin in der Gewerkschaft und andere Kameraden auch, aber auch andere Mitglieder, die an der Stadt arbeiten oder im Betrieb, sind nicht aktiv in der Gewerkschaft und machen das auf eine andere Weise. Wenn die Partei dann eine Kampagne macht für billige Medizin, Medikamente, ja, die können das auch unter den Kollegen. Es ist nicht immer, was man am Arbeitsplatz macht, dass das dasselbe ist, als was die Gewerkschaft macht. Ja, ich weiß nicht, ob das ein bisschen... aber vielleicht noch einigen. Wir haben auch in der Provinz in die Räte von der Partei, machen wir auch die Analyse. Wo arbeiten Leute? Was sind große Arbeitgeber? Wo wird die Mehrwerte, die Produktion, wo sitzt das Geld, was ist ökonomisch ganz wichtig, wie unser Hafen, also, und das ist auch, wo wir dann auch eine Strategie machen, dass wir auch da wirklich, ja, die Arbeiter und Arbeiterinnen organisieren wollen, weil wir dann den Schlüssel auch haben für die Ökonomie.
Ganz kurze Rückfrage vielleicht an der Stelle nochmal. Also wir hatten ja lange Diskussion, welche Arbeiterinnen man da organisieren soll. Also jetzt Dienstleistungen oder was weiß ich, in Holland, eurem Nachbarland, ist ja relativ klar ein Schwerpunkt im Gesundheitssektor. Habt ihr sowas auch?
Ich glaube, heutzutage haben wir ganz viel. Wir haben Leute in alle öffentlichen Dienste, in der Krankenhäuser, Kinderbetreuung, in Schule. Dann die Industrie, wir haben, ich glaube, in aller Sicht, in vielen Branchen haben wir Gruppen. Ja. Und wir haben auch in die Viertel, sind es auch die Viertel oder die Orte, wo viele Arbeiter leben.
Wie Sabine erzählt hat, unsere Geschichte, die Vergangenheit waren wir ja, gegen die Wirtschaft. Das war eine sehr faschistische Politik. Man muss wissen, in dieser Zeit gab es viele Streike.
Ohne
Unterstützung von den Gewerkschaften. Friedensstreik. Das ergibt ein Weg. Und also auch mit dem Erneuerungskongress von 2008 haben wir gesagt: Eins, die Gewerkschaften sind die großen Massenorganisationen, die arbeitende Klasse. Das ist ein, zwei, wir müssen nicht in einen Konfrontation, wir haben eine Konfrontation in die Gewerkschaften zwischen einer reformistischen Linie, die Sozialdemokratie, und ja, eine revolutionäre Linie, vom Klassenkampf, was wir nennen Streiksyndikalismus, Kampfsyndikalismus. Das ist ein Kampf, ja, ein politischer Kampf. Aber wir sollen auch die Strukturen und die Demokratie der Gewerkschaften respektieren. Und wir haben gesagt, wir müssen statt konfrontieren, wir müssen Gewerkschaften umarmen. Ja, umarmen. Und das war sehr wichtig für unsere Taktik und Plan. Nicht dann eine Taktik, aber wesentlich für unsere Beziehungen mit der Gewerkschaft. Und das hat uns viel geholfen. Ja?
Okay, ja, müssen wir sehen, ihr müsst ja früher los.
Ja,
das
ja.
Wird dann bei euch riskant mit dem Flughafen. Also. Okay, gut. Ich fand ja schon mal beeindruckend, dass ihr irgendwie drei große Kongresse gemacht habt, wo ihr dann Sachen beschlossen habt und dann hat die Partei das gemacht. Also wir haben auch schon in Deutschland ziemlich viel beschlossen und dann ist es manchmal so ein grober Richtwert. Ja. Gut, ist vielleicht in Österreich auch so, das weiß ich nicht.
Ja.
Gut. Okay, aber ich wollte mal fragen, eine größere Diskussion bei uns. Auch die ganze Frage vom Verhältnis Partei und Bewegung. Ja, es gab es ja auch in den Nullerjahren groß mit Attac, das war ja auch bei euch, Palästina-Solidarität war das damals, glaube ich, eine große Frage. Wie ist das jetzt? Also habt ihr als Partei, mischt ihr euch da ein, lasst ihr da außen vor? Also bei uns gibt es auch viele Leute, die sagen, ja, die KPÖ, die hat damit ja nichts zu tun. Ist vielleicht auch nicht so los, viel los auf Österreichs Straßen, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ja.
Na, also ich komme ja eigentlich ganz stark aus so Bewegungszusammenhängen. Also ich war in der KPÖ eigentlich immer mal zuständig für irgendwelche Bewegungssachen. Keine Ahnung, in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre. Tatsache ist aber, dass da natürlich ganz andere Größenordnungen von Bewegungen in unserem Thema. Das ist in Österreich tatsächlich, also wirklich militante Bewegungen gibt es schon, aber immer in einer bestimmten Größenordnung oder so. Und ich glaube, dass gerade in Österreich dieses Ding in den 1990er Jahren, wo NGOs angefangen haben, Bewegungen quasi einzuheben, also Themen aufzunehmen von Bewegungen und dann aber in so eine, das muss jetzt alles professionell werden, Tour eingeführt haben. Also ich glaube, dass es den Bewegungen schon sehr geschadet hat. Und ich glaube aber natürlich, ich habe die meine Vorstellung von Partei skizziert, also eine Partei kann nicht in der Gesellschaft agieren, wenn sie Bewegungen ignoriert. Also selbstverständlich muss eine Partei also nicht nur zusammenarbeiten, sondern muss auch immer in Teilen der Partei müssen Teile von Bewegungen sein. Also da muss es schon eine organische Zusammenarbeit geben. Ich halte nur nie sehr viel von dieser Reißbrett, wirklich von diesem intellektuellen Rangehen. Man erforscht, wie Bewegungen agieren und dann schaut man, wie man sie draufsetzen kann als Partei und nimmt das dann als Träger für seine Politik. Aber das funktioniert nicht. Also die Partei muss Politik machen. Wenn ich mich aber auf die Gesellschaft orientiere, wird mir auffallen, dass da Bewegungen entstehen und Konjunkturen haben im Übrigen. Und da ein wesentlicher Faktor natürlich für eine Partei, die gesellschaftlich integriert ist oder die Teil der Gesellschaft ist, dass sie natürlich auch über diese Konjunkturthemen hinweg hört. Also wir haben zum Beispiel in Österreich momentan de facto keine Friedensbewegung. Also es gibt Gruppen, die aktiv sind in diesem Kontext oder so, schon sehr lange teilweise oder sehr kurz oder auf spezifische Regionen hin orientiert, aber es gibt keine Friedensbewegung und ich glaube, dass die Friedenspolitik ist in der DNA der kommunistischen Parteien. Also ist jetzt unsere Aufgabe, über dieses Wellental quasi der Bewegungskonjunktur hinweg zu schauen, was kann man da machen, was kann man da anstoßen, was kann man da mit organisieren oder so. Also das ist jetzt kein Ding oder so, wie wir, also das sind keine Tarnorganisationen, also so Bewegungen, sondern wir wollen Teil natürlich dieser Bewegung sein und wollen aber natürlich auch schauen, was können wir alles mit der Erfahrung, die Parteien haben, die Parteien ja über Jahrzehnte weitertragen und tradieren. Das ist ja dann auch nochmal etwas anderes, weil Bewegungen halt tatsächlich sie sehr, sehr oft mal auflösen und dann hast du 10, 15 Jahre später einen ähnlichen Ansatz, da gibt es aber kaum jemanden, der das weitergibt. Also das ist zum Beispiel auch ein wesentlicher Faktor von Parteien, dieses Weitergeben von Kampferfahrungen zum Beispiel, ja, von Organisationserfahrungen zum Beispiel. Also man darf das dann nicht verabsolutieren und sagen, weil wir es immer schon so gemacht haben, deswegen muss man es auch so machen. Aber es ist jedenfalls eine wesentliche Aufgabe von Parteien, das weiterzugeben.
Gut, das war quasi so eine Theaterintervention wie von Brecht, alle sind wieder wach. Gut, so, und vielleicht, ich habe in eurer Broschüre auch noch mal ein bisschen gelesen, als ich jetzt das zweite Mal im Winkel hat mich eigentlich überrascht. Bei uns ist das Vorurteil, die PTB, die macht Arbeiterpolitik und sonst nichts. Und dann stand da aber auch Fridays for Future und so weiter, was ja keine ganz einfache Debatte ist mit diesen ganzen Fragen von Klimawandel, Ökologie und wie eben die Interessen der arbeitenden Klassen, wie du das genannt hast, wie das irgendwie zusammengeht. Und wie ist da das Verhältnis bei euch? Ist er ähnlich wie bei der KPÖ oder ist Belgien alles eh viel aktiver und die Österreicher sitzen lieber im Kaffeehaus. Da müsst ihr natürlich jetzt vorsichtig sein.
Ja.
Wir haben
Bierhäuser. Ja, nein. wir haben schon viel gelernt von den Genossen von Österreich. Ja, und wir studieren auch die Erfahrung, das ist sehr wichtig. Und natürlich können wir nicht sagen und sollen wir nicht sagen, wie man das in Österreich muss machen oder wie man das kann machen. Das ist nicht unsere Verantwortlichkeit, das ist klar. Wir sollen unsere Erfahrungen teilen, austauschen, oder? Und zusammen zusammenarbeiten und lernen, das ist sehr wichtig. Ja.
Über die Bewegungen. Ich glaube, in den 80er Jahren war in Belgien viel mehr aktive Bewegungen wie Solidarität mit Palästina, mit Nicaragua, El Salvador. Für alle Gruppen war irgendwie ein Komitee. Nun, unsere Partei war damals auch schon in vielen Bewegungen präsent. Ich glaube, wir haben, weil wir auch ja, gut Ansehen haben, sind auch Leute von den Bewegungen, die auch in der Partei kommen, wie Nathalie Egermont, ist jetzt auch gewählt, ich glaube, im Föderalparlament. Sie kommt aus der Klimabewegung. Aber ein Journalist hat einmal geschrieben auch, wenn etwas passiert auf Sozialfläche, gibt eine Aktion für ich weiß nicht was, 99% Chance, dass du da die PvdA oder PTB siehst. Und ja, ich weiß nicht, wie wir das machen. Ich hatte auch Kollegen, die sagten, du bist eine gute Kollege, du bist sozial, du machst gute Arbeit in der Gewerkschaft. Eigentlich ist dein Platz in unserer Partei. Und das haben wir, ich glaube, auch geändert. Ich erinnere mich auch, dass wir so in die Bewegungen arbeiten und dann sagen, ja, ihr kommt das politisch rekuperieren. Und jetzt sehe ich, dass wir viel mehr Mitte in Bewegung, dass Leute aus den Bewegungen mit uns, dass das viel mehr organisch geht. Und ich glaube, die letzten Jahre haben wir wichtige Kämpfe gewonnen. Wir haben ein Gesetz für Privatisierung der Sorge, Elternsorge, haben wir blockiert. Ein Gesetz gegen Demonstranten, ein antidemokratisches Gesetz haben wir auch blockiert. Und das haben wir gemacht in Zusammenarbeit mit, die Partei hat gewarnt, pass aufgepasst, hier kommt etwas. Die Gewerkschafter haben dann gesehen, das ist auch gefährlich für uns, wie das die eine, der Wett van Quickenborn und wie Greenpeace, und die haben auch mitgemacht. Für die mehr Geld für die Kinderbetreuung haben sogar die Arbeitgeber von der Kinderbetreuung, die haben mit die Aktion unterstützt, die Eltern. Also ich glaube heutzutage, dass das die Zusammenarbeit mit den NGOs, wir nennen das Mittelfeld, das macht uns stark. Das habe ich, wenn auch die Gewerkschaft alleine oft kann nicht gewinnen, aber wenn wir das zusammen machen mit anderen großen Bewegungen in der Gesellschaft, dann haben wir noch viel mehr.
Gibt noch mal eine kleine Ergänzung, die von meiner Linken.
Wegen Klimabewegung oder so, jetzt, wenn wir gerade unter dem Klimawandel leiden, weil ich ja dazu sagen muss, Volksstimmefest hat ja bis zum Vorjahr eigentlich, war das, glaube ich, das Einzige, was profitiert hat von diesem verheerenden Klimawandel. Weil, ihr kennt es nicht so, aber es war klar, Volksstimmefest, 2 Tage Regen. Das hat aufgehört vor 4, 5 Jahren. Wir haben jetzt auf den Klimawandel geschoben und jetzt schimpfen wir über die Hitze. Ich wollte etwas zur Bewegung und Ding sagen. Also das zeigt sich zum Beispiel an der Klimabewegung sehr, sehr gut, was ich meine mit verbindende Partei und wie wir verbindende Partei arbeiten. Weil der Punkt ist ja, es gibt ja so diese Legende, Klassenpolitik würde nicht zusammengehen mit Klimapolitik, das würde nicht funktionieren. Was natürlich auch insofern schon mal Humbug ist, weil von der Analyse her kann man mal sagen, also die profitieren von der Zerstörung der Natur, sind nicht die Arbeiter, Arbeiterinnen, also das ist nicht die Arbeiterklasse im großen Ausmaß, sondern die und die, aber die am meisten darunter leiden, sind sehr wohl die Arbeiter und Arbeiterinnen. Also ist das schon mal spannend. Und die Frage ist, wie man aus dem Politik macht. Und jedes Mal, wenn ich also mit Kolleginnen und Kollegen oder Genossinnen und Genossen aus der Klimabewegung diskutiere und über verbindende Politik, dann gibt es zwei, drei ganz klare Ansätze. Also die Frage ist nämlich das, was ich vorher gesagt habe, wie kommt das in die Klimabewegung rein, also diese soziale Frage. Das ist nämlich Teil von der Politik der Klimabewegung, und zwar deswegen notwendigerweise, weil das Problem ist, dass auch die Klimabewegung das Problem hat, wer ist denn das soziale, wer ist das politische Subjekt der Transformation der Gesellschaft, der Veränderung der Gesellschaft. Das heißt, denn dass man die Gesellschaft grundlegend verändern müssen, um dem Klimawandel oder so irgendwas entgegenzusetzen, ist relativ klar. Die Frage ist aber, wer betreibt diesen Wandel und wer trägt ihn? Und das können nicht kleine Gruppen, selbst wenn sie Hunderttausende sind, sondern das muss gesellschaftlich tatsächlich eine Entwicklung haben. Also muss sie an die Arbeiterklasse ran, muss sie an deren Verständnis ran, muss sie ran, dass sie klar macht, dass es etwas mit ihren Interessen zu tun hat. Und das ist der Punkt. Und das kann man zum Beispiel als Partei, als kommunistische Partei sehr gut mit der Klimabewegung diskutieren und auch reintragen in die Klimabewegung. Und mein Problem ist, ich sage immer zwei Sachen und dann habe ich das zweite vergessen, weil ich das erste aufgelöst habe. Aber ich glaube, dass es da relativ klar ist, also wie sowas passieren kann und was verbindende Politik dann auch heißt in Bezug auf Bewegungen.
Okay, wir müssen jetzt ein bisschen mit der Zeit gucken, weil ich würde nämlich auch gerne nachhaken, aber in einer halben Stunde müssen wir zum Flughafen. Und da müssen wir mal schauen, da müssen wir auf die Schwarmintelligenz hier vertrauen und auf die Fragen, die jetzt gleich kommen. Ich habe noch eine abschließende Frage. In dem Prozess, wo ihr auch als Parteien stärker geworden seid, gab es dann inhaltlichen Fokus, wo ihr gesagt habt, das ist es jetzt? Oder vielleicht auch Themen, die ihr sein gelassen habt? Das muss jetzt der Günther vielleicht nicht vor der Wahl beantworten, aber vielleicht ihr?
Was wir die letzten Jahre immer machen, bevor eine Wahl, ist, wir machen eine Befragung, eine Enquete unter die Bevölkerung, die Leute, und wir fragen, was für die Leute das Problem, das wichtigste Problem ist, dass die Lösung, welche Lösungen, und da haben wir auch uns auf orientiert. Und da muss ich auch sagen, wie Armut, das war etwas, das ganz stark draus, alle Leute finden Armut eigentlich, in unser Land sollte keine Armut sein. Und das sind Themen, ich glaube, wenn wir nicht die Leute befragen würden, dass wir das spontan auf diese Art auch nicht aufnehmen würden. Und das ist, glaube ich, dass wir auch nicht von Anfang an sagen, es ist das, es ist das, es ist das. Aber wir haben auch unser Thema, like der Millionärssteuer. Wir können nicht reden über alle Lösungen, wenn man nicht erklärt, wo das Geld sitzt und wo das Geld herkommen muss. Und ja, das ist natürlich, Leute werden vielleicht nicht denken, ach ja, es gibt auch Millionäre oder der hat so viel Geld. Die wissen das nicht, das ist eine andere Welt. Aber das sind dann Sachen, die wir bewusst auch bringen. Und wir, manche Themen, wir haben auch gesagt, in Taktik, wir sollen erst Anschluss finden mit Leuten, Verbindung finden, und dann kann man auch mal reden über die schwierigen Themen. Also das ist auch eine Taktik, aber ohne die Prinzipien zu lösen, ohne zu sagen, ja, wir stoppen mit Antirassismus, wir unterstützen Palästina nicht mehr, wir sagen, wir sind keine Marxisten mehr, das machen wir nicht.
Das ist eine Zeitbuße. Aber du bist dann der Erste, der die Frage beantworten kann. Ja? Wir müssen ein bisschen gucken. Gut, du hast natürlich jetzt nur die Gewinnerthemen für euch. Günther?
Also nicht nur die Gewinnerthemen für uns, aber ich glaube, dass die Themen, mit denen wir gearbeitet haben in den letzten Jahren, sie ganz stark aus zwei Quellen speisen. Einerseits aus dem, was wir regional und lokal in Wirklichkeit an Themen auch erarbeitet haben. Zwei, eigentlich drei. Das zweite war eigentlich das, also ähnlich, also ich finde solche Umfragen sehr, sehr spannend. Also das ist diese, ich kenne das aus den 60ern auch aus Italien, diese Arbeiterumfragen, das hat es glaube ich bei Marx auch schon, militante Befragung, das hat es bei Marx auch schon gegeben. Also ich finde das sehr spannend. Bei uns ist es ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht österreichisch. Also wir glauben, dass wir aus diesen Sozialsprechstunden sehr, sehr viele unserer Themen mitnehmen. Also weil da ja die Elke, glaube ich, kennt das seit Jahrzehnten, weil da tatsächlich die Leute aufschlagen und da tatsächlich ihre Probleme schildern. Aber ich glaube, sehr oft nicht nur ihre Probleme, sondern da ist sehr, sehr viel auch schon an Ansätzen für Lösungen drinnen. Und das ist, glaube ich, für unsere Politik sehr, sehr interessant und sehr, sehr wichtig, das aufzunehmen, das aufzugreifen und dann in unsere Politik einzubauen. Das ist die eine Geschichte. Und dann gibt es natürlich schon so Themen, glaube ich, aus unserer aus der Erfahrung der Partei, aus dieser über 100-jährigen Erfahrung der Partei. Und das ist zum Beispiel Krieg und Frieden. Also es gibt zwar keine wirkliche Bewegung und ich glaube auch nicht, dass bei den Sozialsprechstunden das so oft das Thema ist oder so, aber es ist trotzdem, also okay, es ist trotzdem ein zentrales Thema für uns, also jedenfalls ein zentrales Thema für uns, weil, wie wir jetzt sagen, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und damit macht man sich dann sehr oft, zum Beispiel in Österreich, oder unterschiedlich, man macht sich bei den Medien, im Mediendiskurs und im offiziell politischen Diskurs nicht beliebt. Also wir werden hauptsächlich angegriffen wegen diesen Themen im Moment. Aber wenn du dann in die Bevölkerung schaust, gibt es da andere Stimmungslagen. Und das, da Stimme zu sein, die das aufgreift, glaube ich, das war ein wesentlicher Punkt in den letzten Monaten und Jahren für uns.
So, jetzt erstmal ganz herzlichen Dank. Anfang war man ein bisschen spärlicher besetzt. Mit den Meldungen ist, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ne, Spaß, ich kann es mir eh nicht merken nach gestern. Aber wer hat jetzt Fragen? Das wäre schon ganz gut. Ich habe natürlich ein paar Auflager, weil mich hier einiges brennend interessiert. Gut, das Mikro, vielleicht in die zweite Reihe geht es noch, ansonsten müssen wir es.
Ja, anders als die Linkspartei in Deutschland und auch die KPÖ in Österreich, habt ihr ja eine Kinderorganisation, die Pioneers. Und ihr habt eine funktionierende Jugendorganisation Red Fox. Wie sieht die Arbeit konkret aus von Pioneers und von Red Fox? Die eine Frage. Die andere Frage ist, ihr habt ja 20.000 Mitglieder. Das würde für Deutschland bedeuten, die Linkspartei hätte 500.000 Mitglieder. Unglaublich. Diese 20.000 Mitglieder in Belgien, sind das jetzt Kader? Werden die gefordert? Sind sie in Grundeinheiten organisiert? Oder stehen die 20.000 nur auf dem Papier?
Ja, ich glaube, wir würden kurz ein bisschen sammeln. Also die erste Frage wurde abgesprochen, aber die zweite. Gut, ja, wir sammeln ein bisschen. Ich würde sagen, so drei, vier Fragen und dann.
Ja, das wir sehen vielleicht.
Ja. Dann jetzt Martin, du machst jetzt.
Und dann vielleicht hinten.
Ja. Nimmst du die anderen?
Ja.
Genau. Ich habe auch eine Frage, muss nur kurz zu unserer Verteidigung sagen. Wir sitzen hier direkt neben dem Kinderland und hatten gestern harte Konkurrenz mit dem Kaschball. Aber meine Frage wäre, also die KPÖ setzt ja auf Sozialsprechstunden, wir machen Küche für alle und so weiter. Mich würde interessieren, die BTP, soweit ich weiß, hat ja auch diese Gehaltsgrenze für ihre Mandatare und Mandatarinnen und verwendet das auch, um konkrete praktische Hilfe für Menschen zu leisten. Und mich würde interessieren, welche Projekte habt ihr da und genau, was können wir davon vielleicht lernen?
So, da hinten mit den Locken?
Du mit den Locken, glaube ich.
Ja.
Mich interessiert die am Günther, also die Reframing der KPÖ und des Kommunismus. Wir haben durch die Sozialsprechstunde wird ja auch oft die KPÖ als kommunistische Caritas bezeichnet. Und man könnte sagen, also Caritas, Kommunismus, KPÖ. Und inzwischen kann man dann Bindestriche setzen. Und das interessiert mich, wie er aus der sozialen Arbeit den Kommunismus noch mal neu definiert hat, jenseits von marxistisch-leninistischen Phrasen.
Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt einmal eine Runde. Wir machen jetzt einmal kurz eine Runde. Genau, die erste Frage war der Jugendverband und eure Massenorganisation. Dann fangt ihr vielleicht einmal an.
Über die Jugend, ja, wir sind nicht mehr so jung. Wir sind beide, haben wir angefangen in der Rote Jugend, war das mal, was jetzt Red Fog ist. Also wir waren da auch ganz aktiv und das hat, sind viele Leute, viele Militanten von heute kommen aus der Jugend. Auch die Komak ist sehr wichtig, das ist für die Studenten. Da haben wir auch uns, unsere Kader oft daraus. Was die machen, ja, wir haben, wie in Antwerpen haben wir einmal pro Jahr haben wir die Diversity, die organisieren ein Festival, das ist der, ohne Eintritt und das ist in Borgerau, das ist das Viertel, wo viele Migrantenfamilien leben und das ist das einzige Festival, wo die jungen Leute, die kein Geld haben, auch hin können. Die machen Kampagne gegen Rassismus, aber die haben auch ganz tolle Plakate und alles, Stickers. Klima ist ein ganz wichtiges und die haben auch Gruppen, also die Pioniers in die Schulferien organisieren die auch ja, Treffen. Aber ich muss sagen, wir sind schon so alt, dass wir nicht so, wir sehen jeden Kongress und jede Aktivität, dass viele junge Leute auch in die Partei sind und aktiv und sehr gut arbeiten, also sind wir auch ganz, ganz glücklich über. Aber ich muss bekennen, dass ich es nicht im Detail weiß, die haben Gruppen auch, aktive Gruppen, das
zum Beispiel zu Komak, für die Universitätsstudenten. Sie führen Kampagnen gegen, für Palästina. Es hat viele Aktionen gegeben in den verschiedenen Universitäten in Belgien. Und das wird sich wiederholen mit das neuen Jahr, Akademie. Und sie kämpfen auch gegen die Maßnahmen von der Regierung gegen die Studenten. Und das ist sehr wichtig. Und ich meine, dass die Rolle der Jugend, das in unserem Kongress habe ich auch gesagt, wir sollen die Jugend wirklich auch eine leitende Position in die Partei geben. Das ist, woher sagen wir oft, die Jugend ist die Zukunft. Aber heute sagen wir, die Jugend hat das heute, nicht nur die Zukunft, aber heute auch sollen sie eine leitende Rolle nehmen. Das ist eine Veränderung in unserer Denkweise.
Ja, die Verantwortlichen für die Gruppen, die Jugend, für die Red Fox und Komak, die sind jetzt auch automatisch Mitglied von der Nationalrat. Okay. Das war früher auch nicht so. Und vielleicht auch Komak, die organisieren auch etwas wie, das ist Belgien, und dann gehen die in die Betriebe, haben Begegnungen mit Leuten von der Gewerkschaft und dass sie auch die Welt der Arbeit auch kennenlernen, wenn sie schon noch studieren.
Ja, für die Sprache, wir haben Flämisch und Niederländisch und Französisch, das wir brauchen. Gut, das in den verschiedenen Regionen des Landes, in der Partei, ja, promoten wir die Linguismen, dass wir das allen Französisch und Niederländisch sprechen, aber das ist nicht einfach. Und wir haben heute auch gesagt, in unser leitenden Organ, ja, sollen wir für Übersetzung sorgen, weil wir nicht Dolmetscher haben, weil wir nicht dürfen sagen, dass ein Arbeiter zum Beispiel ja auch zweisprachig sein soll. Ja? Das ist für uns Land ist das ja eine die Fisch, aber wir machen es ja. Extern, ich leite Ihnen allen an, unsere Website zu besuchen und Sie werden sehen, und Sie können sich inschreiben für registrieren für unsere Newsletter. Unter unserer Website haben wir auch in Englisch, Spanisch und Deutsch.
Ja, also wenn man schon woanders irgendwie hört, Regierungsbildung ist schwierig, dann ist noch niemand in Belgien gewesen und ihr seid ja eine der wenigen Parteien, die eben auch zweisprachig agieren und in beiden Landesteilen. Das ist natürlich wichtig, darauf zählt das wahrscheinlich ab von der Luxemburger Genossin. Genau, und Günther, du hast jetzt auch nochmal.
Ah ja, diese Caritas-Frage. Also ich bin immer relativ entspannt, wenn diese Frage auftaucht oder wenn dieser Vorwurf auftaucht, oder sie auch in der Presse oder so. Und zwar einfach deswegen, da wo ich herkomme oder wo ich geboren bin und aufgewachsen bin oder so, war man extrem froh drüber, wenn es jemand gegeben hat, der uns auch einmal geholfen hat. Also deswegen ist es ein seltsamer Vorwurf. Nur ich habe ja vorher schon erklärt, also meiner Meinung nach hat er jetzt zwei oder drei Aspekte. Diese Sozialsprechung, also die da angesprochen wurde. Der eine Aspekt ist, also oder die Voraussetzung dafür, ist die Beschränkung der Gehen, würde man in Deutschland sagen, oder der Politikergehälter, der Mandatsgehälter hier in Österreich für uns. Das ist unabhängig davon, glaube ich, von dem, wie man das Geld dann ausgibt oder so oder weitergibt, ist das für mich ganz, ganz entscheidender Punkt. Und es ist immer so, dass man es immer zuspitzt dann in Wirklichkeit in diesen Slogans, aber dieser Slogans, abgehobene Politikergehälter führen zu abgehobener Politik, hat was für sich. Also weil man muss sich das ja mal vorstellen, wenn du Mandatare, Mandatarinnen zum Beispiel hast, die über Jahrzehnte gewohnt sind, 6.000, 7.000 Euro netto einzunehmen oder zu verdienen, die haben keine persönliche Erfahrung mehr, was jetzt heißt in Wirklichkeit, was diese Teuerungen zum Beispiel, die es da jetzt gegeben hat, heißt. Mit dieser Beschränkung nehmen wir das mal raus. Also, ich glaube, ich verdiene übrigens nicht einmal das, was ich als Mandatar verdienen dürfte. Aha. Also für mich wäre das tatsächlich eine Gehaltserhöhung. aber ich glaube, dass es einerseits ein Einkommen ist, von dem man vernünftig leben kann, ja. Aber wo man eigentlich auch schon fast Paycheck zu Paycheck lebt, also von Monat zu Monat, und das schon spürt, wenn irgendwas teurer wird oder wenn irgendwas kaputt wird oder also irgendeine größere Anschaffung steht. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist für unsere Mandatare und Mandatarinnen. Und das hängt damit zusammen, dass es auch ein Signal nach außen ist, eigentlich kannst du keine große Karriere in dem Sinne machen, monetär in der KPÖ. Wenn du dich engagierst in der KPÖ, solltest du ein Anliegen haben. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist, glaube ich, auch ein klares Signal. Das ist die eine Geschichte. Und die zweite Sache ist, dass ich ja vorher schon gesagt habe, ich glaube, für mich ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor bei diesen sozialen Gesprächsstunden, ist, dass wir ständig tatsächlich Puls oder wie man das nennen will, tatsächlich ständig in der Gesellschaft sind, ständig hören, was da für Probleme gibt, was für Probleme auftauchen, wie sich die entwickeln, wie sich manche Probleme verstärken, manche vielleicht weniger oder so. Also eigentlich hört man, was passiert, was in der Gesellschaft da ist, und zwar von denen, die es betrifft, und nicht von Studien oder Dingen. Also, ich spreche jetzt nicht gegen Studien oder so, aber ich glaube, es ist notwendig, von denen, die direkt davon betroffen sind, das zu hören. Und das sind die Aspekte. Und wenn wir dann das Geld auch noch denen geben, die es notwendig haben, dann soll man mich gern Caritas nennen, das ist mir ziemlich wurscht. Also ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Ah,
gut, jetzt nochmal ganz kurz die Frage zu den Finanzen. Danke, Günther.
Ja, für uns ist das auch immer sehr wichtig gewesen. Von Anfang an hatte die Partei strikte Regeln für Finanzen. Und da sind wir auch, flexibel geworden. Also ein ratgebendes Mitglied bezahlt 20 Euro pro Jahr. Wenn man in eine Gruppe kommt, bezahlt man 5 Euro am mindesten, aber man darf auch mehr. Und als Militant haben wir wirklich ein Plafond. Und wie ich bin schon ganz lange, wenn ich auch angefangen habe zu arbeiten, auch mit meinem Mann, meine ganze Karriere habe ich gelebt an den Normen der Partei und haben wir, was wir mehr bekommen haben, abgegeben. Und jetzt in der Parlament ist das sehr wichtig gewesen, glaube ich auch, dass wir zeigen, weil man sagt immer, dass Kapitalismus, alles geht um Geld und Leute machen alles für Geld und das ist das Wichtigste. Und da haben wir auch gezeigt, unser Parlamentarier haben auch das Plafond, den Rest geht zur Partei. Aber jetzt haben wir auch festgestellt, dass wenn ein Parlamentarier aufhört im Parlament, die bekommen eine dicke Prämie. Das wussten wir gar nicht. Jetzt hat unsere Partei das auch bekannt gemacht und unsere Partei, alle haben das verweigert. Aber das zeigt auch, dass es Politiker gibt und Leute, die es nicht fürs Geld machen. Aber das ist auch, ich fand das auch, warum die anderen Parteien nie etwas darüber gemeldet haben, die faschistische Partei, die Grünen, die Sozialisten. Und ich glaube, weil die auch die Klasseposition nicht haben, weil die es auch normal finden, wenn man Parlamentarier ist, dann ist man mehr als ein Arbeiter und dann ist das normal. Und ich glaube das auch, aber für uns, das Festhalten auch an die Regel, wenn man in die Leitung kommt, ist das sehr strikt und ich glaube, dass das sehr wichtig auch ist.
Vielen Dank. Wir müssen wieder Zeit ein bisschen knapp. Ich habe die drei Meldungen von vorhin mal aufgeschrieben. Die würde ich jetzt kurz aufrufen und dann hier noch die Möglichkeit für ein Schlusswort geben. Das erste Mal mit der grünen Mütze oder grüne Kappe. Ja, komm mal, wenn du ein Stück nach vorne kommst.
Also meine Frage betrifft auch Belgien und die PTB. Persönlich war ich mehrmals in Belgien politisch aktiv, in Brüssel und Wallonien besonders. Und das stimmt, dass die PTB ein großes Umfeld hat. Man trifft in Arbeiterviertel von Betrieben viele, also Leute, die nach der PTB gucken. Aber meine Rückmeldung ist, ihr habt also von der Partei erzählt, wie das funktioniert und so weiter. Aber für das breite Umfeld, für die Wählerschaft, also die sehr zahlreich ist, viele haben auch, was ich bemerkt habe, die Illusion, dass die PTB an die Stelle die PSW bereut, also die Sozialdemokratie, ersetzen wird und dass sie von oben, die früher die Sozialdemokratie das besonders in Wallonien machte, gute Gesetze und so weiter, und erwarten ein bisschen das von oben. Also ich spreche von das breite Umfeld. Und wie behandelt also die PTB diese Frage? Das wird für eine Partei, die eine große Wählerschaft ist, das ist kein Vorwurf, aber es ist ein politisches Problem.
Okay, dann da hinten. Müssen wir gleich aufstehen, ein bisschen lauter. Entschuldigung. Das wird so knapp, weil die Genossinnen müssen dann leider nach Belgien zurück. Aber danke. Ja.
Ja, ich würde ganz gerne einiges noch über Presseorgane, also eure Zeitungen und Zeitschriften hören. Wie hoch ist die Auflage? Ist es euch gelungen, die zu steigern? Das wäre ein Aspekt. Ein anderer Aspekt wäre, gibt es dort auch einen Journalismus von der Basis, also im Sinne von Arbeiterkorrespondenten und Korrespondentinnen. Und noch etwas Spezielles, das vielleicht interessant sein würde. Ich denke an das Manifesto in Italien, das in den rechtsextremen Provinzen oder Regionen von Italien fast aus allen öffentlichen Bibliotheken verschwunden ist. Die dürfen das nicht mehr ausstellen. Gibt es so etwas Ähnliches für eure Zeitungen und Zeitschriften auch? So einen Boykott eurer Zeitung? Ist die Zeitung in den öffentlichen Bibliotheken präsent?
Nur ganz kurz, ich glaube, da war ein Missverständnis dabei. Also ich sehe das so, oder ich habe das auch so gesagt, wie du das beschrieben hast. Nur den einen Punkt, ich glaube nicht, dass die Partei die Führung oder die Führungen der Bewegungen übernehmen soll. Das ist nicht der Punkt, dass die Partei soll. Dann habe ich falsch verstanden.
Was macht die Partei sonst?
Die Partei agiert und arbeitet in den Bewegungen, bringt das, was sie kann und was sie hat, in die Bewegungen rein. Unter anderem Fragestellungen, unter anderem versucht sie, Themen zu verknüpfen. Zum Beispiel, also wenn wir bei der Klimabewegung waren, das zweite nämlich wieder eingefallen, also nicht nur die soziale Geschichte, zum Beispiel die Frage, du kannst über Klima nicht reden, wenn du über Krieg und Frieden nicht redest. Das ist ein wesentlicher Faktor. Der spielt aber momentan in der Klimabewegung kaum eine Rolle. Nämlich auch deswegen, weil das Militär aus dem Kyoto-Protokoll rausgestrichen wurde. Das ist zum Beispiel eine Fragestellung, die wir tatsächlich, nachdem wir ja auch mit der Friedensbewegung oder mit diesem Teil agieren, schauen können, ob wir das nicht verbinden können mit der Klimabewegung und so in die Bewegung reintragen, in der Diskussion mit den Bewegungen. Und da geht es nicht um Führung, sondern da geht es darum, das, was wir wissen, das, was wir haben. Und das ist oft zum Beispiel in Klimafrage, das ist faktisch viel, viel weniger, wie das, was die Klimabewegung weiß. Also die haben einfach anderes Ding oder so, also von Faktenwissen oder Studien oder so. Also da staune ich nur und da lerne ich. Also die Partei lernt natürlich auch aus den Bewegungen. Aber es geht darum, zu schauen, kann man da irgendwas verbinden. Das ist zum Beispiel ein Faktor, den die Partei einbringen kann.
Herzlichen Dank. So, jetzt habe ich das mit eurem Schlusswort euch in die Selbstverantwortung gegeben, wann ihr los wart und wie lange ihr das macht, damit es nicht zu diplomatischen Verwicklungen kommt.
Ich werde vielleicht etwas sagen zu der Frage über die Illusion, dass wir den Platz von der PS einnehmen, von Sozialdemokratie. Ich glaube, das ist, was ich schon oft gesagt habe heute, den Marxismus und den Rückengrat behalten, dass das sehr wichtig ist. Wir geben auch Schulung an unsere Kader oder wir haben Marxist-Atelier, wo eine Formation geht über den Weg zur Änderung und das wird da in der ganzen, also ich kann da auch nicht in eine Minute auf antworten, aber ich glaube, dass das auch, wir sagen auch zu Leuten, wir gehen nicht im Parlament oder in der Räte, um eure Probleme zu lösen. Ihr müsst euch organisieren und zusammen werden wir kämpfen für Lösungen und ich weiß, dass das bürgerliche Denken ist auch unter den Arbeitern, aber es ist unsere Arbeit, um die Leute das einzusehen unter diesem Kapitalismus. Jetzt, wir können kämpfen, was wir wollen und wir sehen das auch heute, dass nie etwas erworben ist und wir kommen aus einer Zeit in den 60er Jahren, wo Leute und Generationen es immer besser bekamen, aber wir sehen, dass wir in ein reiches Land leben und trotzdem für alles kämpfen müssen heute. Und ich glaube, dass das Bewusstsein ist, was wir auch bringen müssen und nicht, dass wir es ändern werden, weil wir ein oder zwei oder vielleicht 50 im Hart haben. Ja?
Die Kommunikation ist für uns sehr wichtig. In die Anfang der Partei hatten wir einen Kampf für eine zentrale Zeitung zu machen. Das heißt, die nennt Amada, aller Macht den Arbeiten. Später ist das verändert in Konkret und Solidär. Das war eine Wochenzeitung. Aber wir haben das verändert. Wir haben gesagt, in dieser Zeit brauchen wir die Internet. Wir müssen das anwenden. Und wir haben Solidär ist heute ein Magazin für die Mitglieder und anderen, drei monatlich. Und die Massinformation ist via Internet, via unsere Website, via die Videos und Facebook und Instagram, TikTok. Das ist sehr wichtig, weil wir hunderttausenden Menschen bereichern. Das mit einer Zeitung, die wir nie realisieren können. Also das ist sehr wichtig. Und wir haben auch, und das sehen Sie auch in die Folder, wir haben ein Magazin Lava. Das ist wissenschaftlich jetzt drei Monate. Und wir haben unser Video Studio Facto auf YouTube-Kanal, wo wir auch die Bildung machen für unsere Leute. Wir haben verschiedene Ebenen von Bildung für unsere Mitglieder und das ist sehr wichtig. Aber die Kommunikation ist wesentlich, ist sehr, und wir müssen unsere eigenen Medien machen. Das kostet viel Geld. Ja, das ist richtig. Facebook kostet viel Geld, aber das macht für uns hunderttausende Menschen, dass wir können erreichen. Und es ist auch interaktiv. Wir organisieren auch Moderatorengruppen oder also, das ist Webinars, das habe ich gelernt in der Covid-Periode, Webinars und online. Aber das ist wichtig für die Jugend, ja, wir müssen das machen.
Wir hatten jetzt mit den Wahlen unser Programm, haben wir eine Chatbox, nicht selber. Wir haben 83.000 Fragen von Leuten beantwortet. Wenn wir das selber manuell machen wollen, wir haben auch die technischen Möglichkeiten heutzutage und daher natürlich, wir haben jetzt auch Mitglieder, die online Mitglied werden, das ist neu, aber das hat auch gemacht, dass wir so groß geworden sind.
Okay, das mit dem Bildungsprogramm haben wir bei euch auch schon kopiert. Gut, dass ihr antikapitalistische Parteien seid und kein kapitalistisches Copyright habt. Das wäre schlecht. Ja, genau. Und auch für die Österreicher. Genau, ich wollte mich nochmal ganz herzlich für die Einladung und bei euch bedanken für die spannende Debatte. Okay. Und auch für die Fragen, das interessierte Zuhören. Und das Feintuning machen wir dann vielleicht nächste Woche bei Manifesto in Belgien, wenn wir uns wiedersehen. Okay, danke.